Und ich lese jetzt aus 1. Johannes, Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Und ich lese aus der NGÜ. Und ihr dürft gerne zur Schriftlesung aufstehen. Die Überschrift ist Sieg über die Welt durch den Glauben an Jesus Christus. Jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott, seinen Vater, liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder des Vaters. Es gilt aber auch das Umgekehrte. Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben. Und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Amen.
Ja, wie soll ich sagen, von Gott geführt worden bis zu einem gewissen Grad. Als ich hierher kam, fiel mir eine Notiz ein, die ich vor ungefähr fast genau einem Jahr gemacht habe. Wir haben eine Botschaft übers Internet angehört und ich habe bei mir ein paar Notizen gemacht und kam da darauf zurück und habe gesagt, oh, da würdest du mal gerne das ein bisschen für dich ausarbeiten. Ich habe es mir dann angeguckt und dann kam die Anfrage vom Willi und ob ich hierher kommen könnte. Und da habe ich gesagt, na gut, dann nehme ich diese Gedanken und führe sie etwas weiter. Da habe mich da dann damit beschäftigt. Wir sind ja jetzt gerade in einer besonderen Phase. Haiti war ja auch in einem gewissen Aufruhr für eine Zeit lang. Letztes Jahr, wir kamen gerade in den USA an, alle Haitianer waren in Begeisterung. Warum? Weil Haiti nach 52 Jahren wieder mal an einer Weltmeisterschaft im Fußball teilnimmt. Die Haitianer sind ja fußballverrückt, wie viele andere Nationen auch. Und die Leute waren begeistert. Und naja, auf jeden Fall, sie haben gespielt. Wir haben uns die Spiele tatsächlich angeguckt, haben mal eine Nacht dazu gebracht, hier von 2 Uhr bis 4 Uhr morgens. Und haben wir das angeguckt dann, gemeinsam mit Luise, und haben uns gefreut. Nun, die Predigt geht ja über das Überwinden. Und wenn man an Sport denkt, dann meint man ja immer, ja, der Stärkere überwindet, ja. Der stellt den anderen in den Schatten, der fährt ihn an die Wand oder was immer sie was dafür rede, wenn der fegt ihn vom Platz oder was es gibt. Ja? Und dann der Stärkere gewinnt. Und das Überwinden habe ich eigentlich immer so in meinen Gedanken, ja, da muss man sich anstrengen, um zu überwinden. Das ist so. Und dann kam ich auf diese Verse und habe mir die mal genau angeguckt und habe gemerkt, es ist nicht meine Überwinderkraft, die das bewirkt, sondern Gott hat uns etwas gegeben, was uns alle, jeden Einzelnen von uns, zu Überwindern macht. Das ist eben, es gibt ja in der Bibel, Hebräerbrief eine Stelle, die heißt, wir in dieser Zeit, wo wir auf Erden leben, da schmecken wir die Kräfte der zukünftigen Welt. Das heißt, wir erleben Dinge, die auch außergewöhnlich sind in unserem Leben. Führungen, die wir haben, Bewahrungen, die wir bekommen, Heilung vielleicht, was immer es ist. Wir erleben das, aber das ist noch nicht die Realität, die endgültige Realität. Das sind Erfahrungen, die wir gemacht haben, persönlich auch. Und ich denke, jeder, der Jesus Christus nachfolgt, erlebt durch ein Eingreifen Gottes in die jetzige, heutige Zeit. Und ist sozusagen der Vorgeschmack dessen, was kommt. Aber eines Tages werden wir nicht nur den Vorgeschmack haben, sondern die volle Erfahrung dessen. Und das ist, was auch hier in dem Text widerspiegelt. Was hat Gott uns in die Hand gegeben? Gott hat uns, und das haben wir gerade in der Lesung gehört, im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, ist das? Da heißt es ja, nicht? Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Die andere Übersetzung, die wir gehört haben, das ist total korrekt, beide sind korrekt. Eigentlich ist hier vom Sieg die Rede. Es ist von dem Überwinder, dem Sieger, der gesiegt hat und der uns die Möglichkeit gibt, in diesem Sieg mit dabei zu sein, sozusagen. Und wie sind wir dabei? Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Also hier ist vielleicht ein bisschen Theologie, aber wir leben ja alle von der Theologie. Hier ist dieses alte Prinzip, wer glaubt, der hat. Glaubst du an Jesus Christus als den, der dich erlöst und erkauft hat mit seinem Blut? Glaubst du das wirklich? Dann bist du mit eingebunden in diesen Sieg, den Jesus errungen hat. Du bist identifiziert, du bist bestätigt. Und das wollen wir noch gleich sehen an den verschiedenen Stellen, die wir dann in der Offenbarung lesen werden. Wir sind in ihm zu Überwindern geworden. Paulus sagt es einmal im Römerbrief, ganz wunderbar, wo er sagt, ja, in dem allem, dann beschreibt er all die Dinge, Widerwärtigkeiten, die es geben kann, bis zum Tod und bis zu allen Mächten und Engelwelten und was heißt, sagt er, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, Jesus Christus. Die englische Übersetzung heißt, also wenn man sie direkt übertragen würde, wir sind mehr als Überwinder. Auch wenn wir uns anstrengen und Dinge erreichen in diesem Leben und auch Widerwärtigkeiten überwinden, das ist ein ganz kleiner Abglanz von dem, was Christus für uns überwunden hat. Den Tod überwunden hat, die Hölle, den zweiten Tod, alle die Dinge, die wir noch kurz dann gleich sehen werden. Ja. Und wer schreibt diese Zeilen, also diesen Brief und dann auch wenig später, also wenig in der Bibel, einige Seiten weiter in der Offenbarung. Das ist der einzige überlebende Jünger, der noch damals da war. Alle Jünger Jesu, angefangen, Nachfolger und Jünger, alle sind einen Märtyrertod gestorben. Auf verschiedenste Weise. Von einigen ist es bestätigt, wie einige lesen wir auch in der Bibel. Die einen wurden gesteinigt, die anderen wurden mit dem Schwert umgebracht und so weiter. Dann hören wir, dass weiß man von der Überlieferung, dass Petrus gekreuzigt worden ist mit dem Kopf nach unten, weil er nicht gesagt hat, ich bin nicht wert, so gekreuzigt zu werden wie mein Heiland. Und dann die alle anderen. Auf die Erde haben sie genagelt, die haben sie zu Tode geschleift, mit dem Schwert umgebracht, haben Zielscheiben gemacht, haben auf sie geschossen, einfach um des Pläsiers willen und so weiter. Alle sind gestorben. Nur einer hat noch überlebt, das ist der Johannes. Den wollten sie auch umbringen. Ich sage das mal ein bisschen, ich will nicht sagen lustig, das wäre verkehrt gesagt, aber wisst ihr, was sie mit dem machen wollten? Die wollten ihn mal in Öl frittieren. Die wollten ihn mit siedendem Öl töten, ja? Oder in einen Topf setzen und dann Feuer drunter machen. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert hat. Das ist die Überlieferung. Gott hat ihn bewahrt oder hat ihn darin bewahrt oder davor bewahrt, ich weiß es nicht genau. Und dann wurde er ja verhaftet, wurde ins Exil geschickt auf diese kleine Insel Patmos, direkt vor Kleinasien. Und dort hat er von Gott diese wunderbare Offenbarung bekommen. Und in den ersten Kapiteln, er empfängt von Jesus Christus eine Botschaft und die soll er weitergeben an die Leiter in den verschiedenen Gemeinden, diesen sieben verschiedenen Gemeinden, die in Kleinasien sind. Und was mich dazu gebracht hat, jetzt in diesen Text hineinzugehen, war, weil in jedem Sendschreiben, was der Apostel Johannes gibt, kommt am Ende ein Ausdruck ungefähr so, wer überwindet, der wird. Oder wer überwindet, dem will ich geben. Und zwar, so sind in jedem Sendschreiben wird dieses Fach ausgeführt und dann kommt es zu einer wunderbaren Verheißung. Und diese Verheißung will ich kurz uns vor Augen führen, damit wir uns einfach mitfreuen an dem Sieg. Weil es ist ja verrückt bei der Fußballweltmeisterschaft oder bei allen großen Sportevents oder jetzt aus meiner Heimatstadt, der Herr Zverev, der steht ja im Wimbledon in der letzten Ausscheidung. Morgen, glaube ich, ist der große Kampf da, ob er den größten Titel, Tennistitel der Welt haben kann, ja. Und wie die Leute dann mitfiebern in meiner Heimatstadt Hamburg, er kommt ja aus Hamburg und so weiter, alle hoffen jetzt, dass er diesen Titel jetzt gewinnt. Oder wenn man denkt, auch im Stadion, selbst für die Haitianer, die haben ja alle drei Spiele verloren, aber die haben trotzdem bei dem einen Spiel zwei Tore geschossen. Man hätte mal sehen können, man fiebert die fiebern einfach damit, weil sie sich freuen an dem, was da geschieht. Und ein bisschen das ist ein ganz, ganz schwaches Abbild von dem, worüber wir uns freuen können, wenn wir sehen, was Jesus uns verheißen hat. Und so wollen wir gehen durch die verschiedenen die Sendschreiben der verschiedenen Gemeinden im zweiten Kapitel der Offenbarung. Und zwar, der erste Brief ist an die Gemeinde in Ephesus geschickt. Ich werde jetzt nichts sagen über die Gemeinde, über den Zustand der Gemeinde. Jesus hat manches zu sagen zur Rechtweisung. Vieles zu sagen, sagt er, als Ermutigung, als Warnung auch, hebt er seinen Finger. Bei einigen Gemeinden braucht er nichts zu sagen, scheint es in Ordnung gewesen zu sein. Aber er will unsere Blicke hinlenken auf das, was eben durch den Christus, unseren Überwinder, geschehen ist. Und weil wir an diesen Christus glauben, weil wir unsere Hoffnung in ihn gesetzt haben, sind wir mit ihm Überwinder. Ja, wir dürfen das persönlich für uns in Anspruch nehmen. Ja. Und der erste in Ephesus, da heißt es, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Müssen wir ein bisschen zurückdenken. Genesis, also das erste Buch Mose. Zwei Bäume im Garten, Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Von dem zweiten hört man da noch nichts. Aber Jesus sagt, oder damals hat Gott gesagt zu Adam, von diesem Baum darfst du nicht essen. Wenn du es tust, wirst du sterben. Wir kennen die Geschichte, Verführung durch die Schlange. Die nehmen die Frucht, die erkennen, was gut und böse ist, aber sie waren dann nicht mehr in der Fähigkeit, wirklich das Gute zu tun. Und dann im ersten Buch Mose, das ist im dritten Kapitel, da lesen wir, und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer. Also er konnte Gut und Böse unterscheiden, das konnte er. Das konnte der Mensch. Nun aber, dass er nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich in diesem gefallenen Zustand. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ ihn lagern vor dem Garten Eden. Er ließ lagern die Cherubim, also die mächtigsten Engel, mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zum Baum des Lebens. Und hier spricht jetzt in der Offenbarung, spricht dann der Jesus zu Johannes, er soll schreiben: Wenn du überwindest, wenn du deinen Glauben in Jesus Christus setzt, als dem Überwinder, dem Sieger, wenn du an den Sieg Jesus, wenn du mit ihm verbunden bist durch den Glauben, dann wirst du das erleben, was Adam versagt wurde, nämlich vom Baum des Lebens essen. Wir wissen nicht ganz genau, was das alles beinhaltet. Aber ich nehme es mal so an, dann werden wir, jeder Mensch sehnt sich nach Leben. Ob es das physische Leben ist, Gesundheit, langes Leben auch. Jeder Mensch sehnt sich danach, dass er ein gutes Leben führen kann. Aber wir wissen, dass das Leben begrenzt ist hier. Dass es auf einen Punkt hinzuführt, für uns schon recht bald, dass wir aus diesem Leben gehen werden. Ja? Wir sind nicht gemacht, um zu sterben. Wir sind gemacht, um zu leben. Also der Tod ist immer eine Erfahrung, die keiner gerne machen will. Wir wissen, dass durch den Tod eben, durch das Überwinden von Jesus nach dem Tod etwas kommt, was wunderbar ist. Aber der Gang durch den Tod ist dem Menschen fremd. Das will das menschliche Wesen nicht. Aber ich nehme also, dass er darf jetzt das volle Leben genießen. Er wird von dem Baum des Lebens, der ja dann Adam und Eva verwehrt blieb, den dürfen wir genießen. So wie das Leben eigentlich gemeint ist für uns, die volle, Jesus spricht ja mal, Leben und volle Genüge. Wir heute, wir schmecken es. Wir haben die Realität ergriffen, dass das ist. Der Psalmist sagt ja, wie meine Seele lechzt nach dir. Warum? Der David und auch der Salomo, die hatten noch alles, was sie nur haben wollten. Aber was lechzt dann in uns? Es ist dieses vollkommene Leben. Und das ist uns geschenkt. Da sagt er, das werde ich dem geben, der mit Jesus Christus überwindet. Jesus hat es ja, weil er der Überwinder ist oder der Sieger ist. Aber wir dürfen mit ihm dorthin gehen. Dann die zweite, das ist die Gemeinde in Smyrna. Da sagt er, wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Manchmal, wenn man Leute, die nicht die Bibel kennen, sagt von dem zweiten Tod, dann sagen, wieso dann? Wenn du tot bist, bist du tot, das ist es doch. Nein, es gibt zwei Geburten, es gibt zwei Tode, es gibt zwei Auferstehungen, es gibt zwei endgültige, ewige Realität. Und das müssen wir im Auge behalten. Wir alle werden geboren. Wenn wir nur das irdische Leben haben, werden wir dieses irdische Leben am Tod abgeben müssen. Aber dann kommt eine Auferstehung für alle. Ja, die Auferstehung, auch der nichtgläubige Mensch wird eines Tages auferstehen, aber auferstehen zum Gericht und wird sich dann vor dem ewigen vor dem Schöpfer und dem ewigen Richter verantworten müssen. Aber wenn wir geboren werden und erlauben Gottes Geist, dass er uns anrührt, dann geschieht ja das, was die Bibel nennt, wir werden von Neuem geboren werden. Dann legt Gottes das ewige Leben in unser innerstes Wesen, in unseren Geist, unsere Seele hinein. Und dann sterben wir zwar physisch noch, aber wir werden eine andere Auferstehung erleben, nämlich eine Auferstehung, in der Gott uns zu sich nimmt in die Ewigkeit. Und es wird uns kein Leid von dem zweiten Tod geschehen, keine Verdammnis an denen, die in Christus sind. Denn der zweite Tod, Das ist nicht meine Aufgabe heute. Ich weiß nicht, ob hier jemals schon jemand über die Hölle gepredigt hat. Es ist kein populäres Thema, ganz bestimmt nicht. Ich kann nur sagen, was man aus der Bibel nehmen kann, es ist sowas Furchtbares, was kein Horrorfilm und nichts darstellen kann. Soll es auch nicht. Wir sollen nur die Realität wissen. Stellt euch vor, ich habe mal mit einer Gruppe, haben wir mal einen Ausflug gemacht in Haiti, eine Gruppe Pastoren, und da sind große Höhlen. Da kommt man nur rein, da muss man sich einfädeln, fast wie mit so einem Schuhanzieher. Da rutscht man irgendwo rein, dann ist man da drin und dann geht es weiter. Und riesige Höhlen sind das. Solange da ein Licht ist, da geht's. Aber wir haben dann auch mal in der Gruppe alle Lichter ausgelöscht. Keine Taschenlampe mehr an, keine Gaslaterne mehr an, nichts. Das erlebt man hier in Westeuropa eigentlich nirgendwo, weil der Himmel ist irgendwie erhellt. Man von elektrischem Licht oder von anderen, es ist nie richtig dunkel. Aber so eine Schwärze und so eine Dunkelheit, die Bibel spricht, dieser zweite Tod, das ist die äußerste Finsternis. Und das ohne Hoffnung jemals da rauszukommen. Wir hatten einige der Teilnehmer dort, die konnten das nicht aushalten. Die sagen, Licht anmachen, Licht anmachen, Licht anmachen. So schrecklich ist nur die Finsternis. Die Bibel spricht, wo das Feuer nicht verlöscht, wo der Wurm nicht stirbt. Feuersee. Ich will das gar nicht weiter ausmalen. Nur, wenn du an Jesus Christus glaubst, das ist das Wunderbare, dann bist du dem enthoben. Der zweite Tod hat keine Macht. Das erlebst du nicht. Darauf, du darfst dich freuen, darüber darfst du den Herrn einfach danken, dass er dich erlöst und befreit hat. Das dritte, die Gemeinde in Pergamon. Wer überwindet, dem will ich geben, verborgenes Manna, einen weißen Stein, einen Namen, den niemand kennt, als der ihn empfängt. Wir merken ja, wenn wir zu Jesus kommen, an Jesus glauben, ihm nachfolgen, unser Leben ihm anvertraut haben. Die Bibel sagt ja, da ist etwas Altes ist vergangen, siehe, es ist etwas völlig Neues entstanden. Das ist die neue Natur in uns. Aber leider, und das musste sogar der alte Luther erleben, er sagte, ich ersäufe den alten Adam jeden Tag, aber der Kerl kann schwimmen. Das hängt uns ja an, bis zu unserem physischen Tod hängt uns die alte Natur an. Und da wird uns durch den Heiligen Geist die Kraft gegeben und da müssen wir uns auch einsetzen, dass wir in diesem jetzigen Leben auch das überwinden. Ja? Aber eines Tages wird das nicht mehr sein. Der weiße Stein steht dafür, du bist total begnadigt. Das hat man früher bei Gerichtsprozessen, wenn der zu Ende war, bekam der Freigesprochene diesen weißen Stein mit seinem Namen drauf. Und das war dann klar, dass er nicht mehr verurteilt war. Oder Gott schenkt uns eine neue Identität, eine neue Schöpfung, ein neues Verlangen, eine nie gekannte Freiheit. In dem Johannesbrief, den der Johannes ja geschrieben hat, da steht im dritten Kapitel, im zweiten Vers, diese Worte. Da heißt es, meine Lieben, redet er sie ja an, meine lieben Kindlein, wir sind schon Gottes Kinder, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn er offenbart wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist das, was hier beschrieben wird. Eine neue Identität. Das Alte ist dann nicht nur, hat nicht abgenommen oder so, sondern es ist weg. Das Alte ist weg. Und das Neue ist uns dann in seiner Fülle geschenkt. Die vierte Gemeinde, der Gemeinde in Thyatira, sagt er, wer überwindet, dem will ich, das ist etwas schwierig zu, ich habe lange daran rumgerätselt, ja. Wer überwindet, dem will ich geben Macht über die Heiden und will ihm geben den Morgenstern. Was bedeutet das? Ah, der Morgenstern in den drei Stellen, vier Stellen, die man in der Bibel findet, ist immer Bezug auf Jesus Christus. Im Petrusbrief heißt es, wenn der Morgenstern aufgeht in euren Herzen, am Ende der Offenbarung wird wieder von dem hellen Morgenstern geredet. Und im Kapitel, in dem Psalmen Kapitel 2, da wird auch davon geredet. Psalm 2, ich lese das mal kurz, denn das ist sehr interessant. Psalm 2. Moment. Hiob hat lang geredet. So, hier sind wir jetzt. Warum toben die Heiden und murren die Völker vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Ich meine, ich weiß nicht, wie ihr das seht, wenn man sieht, was es so in der Welt vor sich geht. Nicht nur in den Kriegen, an den Kriegen auch. Ja, das ist fürchterlich genug. Aber was die Herren der Welt heutzutage versuchen zu machen, die versuchen ja wirklich Gott zu spielen, alles zu verändern, so wie sie meinen, sie könnten es verändern. Ja, und wenn es dann nicht klappt, dann fahren wir halt auf den Mars, ja, machen da weiter. Und die unsinnigsten Dinge, ja. Aber hier sagt er, also dann in Vers 9 heißt es, du, Christus, Augenblick mal, ja, aber der Herr im Himmel, der im Himmel ist, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer. Und dann heißt es, du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Und so weiter. Er spricht davon, dass einmal Gott Gericht halten wird über die Völker, also über die Nationen der Welt, ja. Und so, er sagt uns hier, ihr werdet Macht haben. Jesus sagt das ja auch einmal seinen Jüngern. Wisst ihr nicht? Ihr streitet euch hier, wer kann rechts neben mir sitzen oder links neben mir sitzen und so weiter. Wisst ihr nicht, dass ihr eines Tages alle die Stämme Israels richten sollt? Oder noch weiter ausgeführt im 1. Korintherbrief Kapitel 5, da heißt das, ihr, die ihr euch da streitet wegen irgendeinem Lappalie da vor den weltlichen, wisst ihr denn nicht, dass ihr dazu auserwiesen seid, die Heiden, die Völker zu richten eines Tages? Also da wird etwas sein, wo wir mit hineingenommen werden in den vollkommenen Sieg, den Jesus hat. Richtergewalt über Israel und die Heidenvölker. Und das, sagt er, da sollt ihr mit Teil daran haben. Das fünfte, Sardes, Gemeinde in Sardes. Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Und man könnte jetzt manches darüber sagen, es geht, wenn du einmal eingetragen bist, weil du deinen Glauben in Jesus Christus gesetzt hast, stehst im Buch des Lebens. Es gibt noch eine andere Auslegung, dass Gott alle Menschen in das Buch des Lebens einträgt und dann diejenigen, die nicht an Jesus glauben, rauslöscht. Das könnte auch eine Möglichkeit sein, aber ich lasse es mal so stehen hier. Auf jeden Fall, dein Name einmal eingetragen im Buch des Lebens, besiegelt durch das Blut des Lammes, wird niemals weggenommen. Das ist eine wunderbare Garantie. Die Haitianer haben in ihrer Sprache, wie viele afrikanische Länder das auch haben, sehr viele Sprichwörter. Man redet in Sprichwörtern, macht es ein bisschen manchmal schwierig, wie die auszulegen sind. Die kann man in verschiedener Weise. Aber eins habe ich mir gemerkt, ein Sprichwort, was ich auch öfters verwende, das heißt so, Crayon bon Dieu, pas guingomme. Das heißt, der Bleistift oder der Stift Gottes, der schreibt, hat kein Radiergummi dran. Einmal geschrieben, so steht es da, so bleibt es. Diese Garantie. Man braucht sich nicht zu fürchten, dass eines Tages mein Name ausgelöscht würde aus dem Buch des Lebens. Dann Philadelphia, das war ja eine gute Gemeinde, an der nichts auszusetzen war. Und von David heißt es, wer überwindet, den will ich machen zu einem Pfeiler im himmlischen Jerusalem, eine Säule im Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Ich will auf ihn schreiben den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und einen neuen Namen. Fern von mir als zu verstehen, wie das neue Jerusalem ist. Habt ihr es euch mal vorgestellt? Wie viel tausend Kilometer lang es ist? Wie viel tausend Kilometer breit es ist? Und wie viel tausend Kilometer hoch es ist? Ich kann es nicht verstehen. Aber jetzt stellt euch mal vor, wir werden sein in irgendwo da, vielleicht wenn wir, Jesus hat ja gesagt, viele Wohnungen, eine ist bestimmt reserviert für euch. Also, ich sage, ich rede mal nur so dahin. Ja, aber 1000 Kilometer hoch, von der Erde hoch. Also ich verstehe es nicht, ich kann es nicht sagen. Aber ich weiß, dass Jesus gesagt hat, wer überwindet, dem werde ich zu einem Säule, einem Pfeiler. Das kann eine Säule sein, wo auch ein Name eingetragen wird. Das waren so Ehrensäulen, die man da reingesetzt hat. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber es ist, ja, Jesus hat gesagt, dass er uns eine Stätte bereiten wird. In dieser Zeit leidet die Gemeinde ja an vielen Stellen Verfolgung, Vertreibung, Leid, die schlimmsten Dinge, haben kein Zuhause, müssen zu anderen Nationen kommen und anklopfen, können wir bei euch leben, können wir fliehen von dem, mag sein, wie es ist, aber das wird eines Tages nicht mehr sein. Wir werden ein ewiges Zuhause haben, was so wunderbar ausgestattet ist, dass es nur ganz ansatzweise von dem Johannes überhaupt erfasst werden konnte, wie das ist, dieses himmlische Jerusalem. Ja. Aber es ist das wunderbare Wissen, wir sind angekommen, wir werden dort sein, ewig. Wir sind dann beim Herrn. Und dann die letzte Gemeinde, eigentlich die Gemeinde, die am schlimmsten dran ist, weil die haben nämlich Jesus da noch nicht so richtig mit drin, sondern vor der Tür, er klopft ja an, ja. Laodicea, die Gemeinde, die reich war auf der einen Seite, aber lauwarm auf der anderen Seite und so weiter. Und auch den Christen in dieser Gemeinde sagt er, wenn ihr bei dem seid, der überwunden, wenn ihr überwindet in Jesus Christus, weil ihr den Glauben an Jesus Christus nicht aufgegeben habt, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe, mit meinem Vater auf seinen Thron. Wiederum, das sind natürlich alles Bilder, die wir nicht ganz leicht erfassen können. Wie viele Millionen, ja Milliarden Christen gibt es? Die können ja nicht alle mit Jesus auf einem Thron sitzen. Versteht ihr? Aber es ist etwas hier von einer Realität gesprochen, dass da eine Gemeinschaft sein wird. Eine ganz enge Gemeinschaft. So wie einer, der neben dem anderen sitzt. Nicht mehr, keine Entfernung, keine Distanz mehr, sondern wir sind vereint mit dem lebendigen Gott. Ein für alle Mal. Und das ist die wunderbare Aussage, die er hier gemacht hat. Ja. Manchmal müssen wir uns von den Realitäten, die wir um uns haben, einfach auch mal darauf besinnen, das ist nicht das Ende hier. Das Beste kommt noch. Das Beste ist uns noch nicht vorenthalten. Das kann wir dürfen das Beste hier schon schmecken. Die Kraft der zukünftigen Welt, das dürfen wir. Aber das ist noch nicht die Realität. Die Realität werden wir haben, wenn wir mit Jesus Christus, dem Überwinder, diese Verheißung, die er uns gegeben hat, das Leben, Gott das Leben in der von Gott gegebenen Fülle, die Bewahrung vor der Hölle, dem zweiten, die neue Identität und die Gemeinschaft mit ihm, der teilzuhaben an dem vollkommenen Sieg, an dem vollkommenen Sieg, den er errungen hat, die Bewahrung im Gericht, Garantie, dass wir eingetragen sind für Zeit und Ewigkeit, dass wir ein ewiges Zuhause haben, ewig mit Gott vereint. Lassen Sie uns noch beten kurz. Herr Jesus, so nimm diese Worte, sie sind, ja, es ist manches, was wir nicht so direkt, was uns vielleicht nicht so direkt anrührt, weil es ja verborgen war. Es wurde erst offenbart zu der damaligen Zeit. Aber wir, die wir im Glauben stehen, wir dürfen wissen, dass diese Realität kommen wird. Herr Jesus, sollte jemand unter uns sein, der noch nicht diesen Glauben, den Vertrauen an den Erlösung in Jesus Christus hat, dass er es doch festmachen möchte und nicht fortgeht, ohne diesen festen Glauben an dir zu haben, weil uns all diese herrlichen Dinge in diesem Glauben an den Sieger, an den Überwinder Jesus Christus schenkt. So wollen wir dir noch einmal von Herzen danken, bitten, dass du weiter durch Ende dieses Gottes. Amen.